Ja, wie bei den anderen drei Themen bisher, muss ich sagen, auch Jesus ist ja wie der Vater eigentlich der Retter, der Heiler. Ja. Gott hat sich als Arzt schon im Alten Bund vorgestellt, als Retter seines Volkes. Und tatsächlich ist auch in der Heiligen Schrift zunächst einmal Gott selbst der König seines Volkes. Er, der sein Volk erwählt, was ist darunter zu verstehen? Wie hat sich Gott als König seines Volkes denn da offenbart im Alten Bund, als der, der sie ernährt in der Wüste, als der, der sie versorgt, der König, der sich um sie kümmert, der sie in die Freiheit führt, der sie zu seinem Volk macht, die nicht irgendeinem anderen untertan sind und der für sie kämpft. Ja? Als sie durch das Rote Meer hindurchgeführt worden sind, das geteilt wurde, preist Mose nachher den Herrn als den, 2. Mose 14, 14, der für euch kämpft. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Also er macht das. Ja? Er macht das. Er wird für euch kämpfen. Ja, aber dieser Gott, er hat sie also geführt, er hat sie zu seinem Volk geformt am Berg Sinai. Er ist ihr König. Ja, aber zum König gehört auch ein Königreich. Ja? Also my home is my castle. Also mein Königreich ist, bei manchen ist es nur die Toilette. Die sitzen dann, sagt man ja auch bei Kindern, die sitzen auf dem Thron. Ja? Kennt ihr das? Ja, der sitzt da oben. Also bei manchen ist es ihr Zimmer, auch wenn es nur 8 Quadratmeter sind. Aber normalerweise ein König, der braucht schon irgendwie ein Territorium, oder? Der König ohne Land gibt es so rein. Gibt es nicht, ja. Also, ja, welches Land hat denn Gott jetzt? Ja? Ja, und das war schon die erste Glaubensherausforderung, dass Gott als König präsent war unter seinem Volk, gehandelt hat, ernährt hat, geführt hat, befreit hat. Und doch hat er erstmal gar kein Land gehabt. Der war überall irgendwie. Daniel bezeichnet ihn als den König des Himmels. Daniel 4 in seiner Vision. Also sein Zuhause, sein Hauptterritorium ist erstmal the Heaven, der Himmel. Ja, das ist sein, ja, Wohnsitz sozusagen. Sein Thron ist dort. Ja, der König ist dort König, wo sein Thron ist. Ja, wo ist denn der Thron Gottes? Ja, im Himmel. Das war schon eine Herausforderung an diesen Gott zu glauben, der anscheinend allmächtig ist, im Himmel wohnt, ja, und in unser Leben hineinhandelt. Und das ist auch unsere Glaubensherausforderung. Wir sehen diesen König nicht jeden Tag, ja, aber er ist doch da. Und er ist auch der, der die Königreiche dieser Welt verteilt und hat dann eines Tages seinem Volk Israel, das er als sein Königsvolk erwählt hat, ja, dann ein Land zugewiesen, sein heiliges Land, so Holy Land, ja, ein Land der Zierde heißt es einmal, sein Land. Also das scheint Gott selbst auch sehr gut zu gefallen. Also von daher, wenn uns das auch anrührt, ist das auch göttlich sozusagen. Und als dann endlich das Volk ein Land hatte, dann wurde es durch die Wüste geführt, endlich ins verheißene Land, wo Milch und Honig fließen, heißt es einmal. Ja. Jetzt waren sie endlich dort. Und hatten sich irgendwie auch an dessen Früchten erfreuen können. Und dann kam bei ihnen diese Idee, wir wollen, jetzt haben wir wie alle Völker, haben wir jetzt unser Land und jetzt wollen wir wie alle Völker auch einen König haben. Ein ganz normaler Wunsch. Ja. Hing damit zusammen, dass der letzte Richter, das gab es immer so Führer im Volk, ja, Samuel war der letzte, der Richter, der hatte Söhne, denen er das nicht, sein Amt nicht übertragen konnte. Ja. Also diese biologische Fortsetzung der von Gott berufenen Menschen hat ganz oft nicht geklappt. Oder kennt ihr die Söhne von Mose, die irgendwie mal was gerissen haben im Reich Gottes? Nö. Also das ist ein glücklicher Umstand, ja. Ist aber absolut nicht die Regel, ist auch nicht noch nicht mal alttestamentlich die Regel. Ja. Es gibt auch keinen Sohn von Paulus, der seinen Missionarsdienst weitergeführt hat oder so. Ja. Also wenn wir manchmal solche Familiendynastien im Reich Gottes haben, ist das nicht selbstverständlich. Es kann von Gott gesegnet und gebraucht sein, aber es ist nicht selbstverständlich. Manchmal hört man so von 3, 4 Generationen. Biblisch gesehen ist das ganz, ganz selten, sowas. Ja. Deswegen begehrten sie einen König, weil anscheinend diese Söhne von Samuel nicht so getaugt haben. Das steht in 1. Samuel 8, ab Vers 4. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Das ist nicht diese Margarine, sondern es ist eine Stadt in Israel, wo einer der verschiedenen Hauptsitze war von Samuel, wo er umherging. Ja, er war auch an anderen Stellen zu finden, aber dort war sein Hauptwohnsitz. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden. Boah, danke für das Kompliment erstmal. Deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Oh Mist, müsst ihr mir das jetzt auftischen? Ja, stimmt, meine Söhne, ja, meine Söhne. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll. Und jetzt kommt's. Nach der Weise der Völker, wo ist das? Da oben. Nach der Weise aller Heidenvölker. Oh, es gibt so einen Wunsch manchmal im Volk Gottes, genauso zu sein wie die anderen auch. Wir wollen auch eine richtige Lightshow haben. Trockeneis auf der Bühne. Wir wollen auch mal so richtig, ja, so. Ja, naja, gut, ich will das nicht schlecht machen, aber wenn das der Wunsch ist, wir wollen sein wie die anderen Völker auch. Ich will nicht immer Outsider, Outcast auch irgendwas sein. Dann führt es zu sowas. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu ihm, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Du bist doch gar nicht König. Du bist doch nur ein Richter. Ich bin doch der König. Mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Ach, vielleicht kann man das ja zusammenbringen. Irgendwie der und so. Aber erstmal war das ein Schlag ins Gesicht. Ja. Jetzt schenkt er ihnen ein Land. Jetzt wollten sie wie die Heidenvölker selbst einen König bekommen. Natürlich war das der erste Ansatz eine Enttäuschung. Aber Gott hatte ja einen König nach seinem Herzen angekündigt. Ja. Schon als Jakob seine 12 Söhne segnet, so die ganze, es dauert ja eine Weile. Also wenn du 2 Söhne segnen musst, ist das in der Viertelstunde zu Ende. Ja. Aber segne mal 12 Söhne. Erstens müssen dir mal alle Namen einfallen. Die Reihenfolge hält er gar nicht ein. Das ist schon irre. Und dann geht er die so durch, die Söhne in seinem Segen. Und dann bei Juda sagt er, Juda, du bist es. Du bist es. Ja, was? Was ist denn Juda? 1. Mose 49, Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen. Noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo, das ist der Friedensbringer, kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Also nicht nur seine 11 Brüder oder irgendwelche Nachkommen, sondern die Völker werden ihm gehorsam sein. Da hat Jakob aber weit über den Tellerrand geguckt, oder? Also Juda war nicht der Vorzeigesohn. Wer bis denn das Alte Testament kennt, der weiß. Kapitel 49 segnet er ihn. Was ist Kapitel 38? Wer kennt sich da zufällig aus? Naja, traurige Geschichte. Oh. Er hat so richtig daneben gehauen. Aber er war ehrlich. Er hat Buße getan. Öffentlich Buße getan. Das konnte er auch. Aber er wurde auserwählt. Und mit David begann dann dieses Königreich, der aus dem Stamm Juda erwählt wurde von Gott nach dieser ersten Enttäuschung von König Saul. Und der Sohn von David sollte weiter regieren, weiterführen das Werk. Und Gott gibt ihm eine Prophetie durch den Nathan, 2. Samuel 7, Vers 13. Wenn deine Tage erfüllt sind, David, und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, physisch. Und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen, auf Dauer, dauerhaft. Ich will sein Vater sein, er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenroten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe von Saul weichen lassen, den ich vor dir beseitigt habe. Sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Boah, das ist dem Salomo aber zu Kopf gestiegen. Mir kann keiner. Gott hat mich erwählt. Ja, selbst wenn ich Fehler mache, geht's weiter. Ja, der hat auch so diese Menschenrouten und so, hat er auch zu spüren bekommen, hier und da. Tja, ist es in Erfüllung gegangen bei Salomo? Teilweise schon, da war schon sowas. 40 Jahre so ein unumschränktes Großreich zu regieren, die Grenzen vom damaligen Israel, darf man heute gar nicht aufmalen. Das verschluckt alles, ja. Jordanien, Syrien, Libanon, alles weg, ja. Mehr oder weniger. Das war ein Großreich. Es gab auch keinen mehr, der versucht hat überhaupt mit den. Deswegen war der Friedenskönig. Keiner hat versucht, mit ihnen zu kämpfen. Keiner konnte irgendwelche Söldner anwerben, weil bei dem das Gold so wie bei anderen das Erz galt. Ja. Und trotzdem ist das Reich zerbrochen. Schon beim Enkel, bei Rehabeam, hat sich das Reich geteilt. Das Volk wurde ungehorsam. Die Könige fielen von Gott, die Nachkommen von David fingen an, von Gott abzufallen. Gott hat gesagt, nein, mache ich nicht mit. Die wurden in die babylonische Gefangenschaft geführt. Dann kommt mit Mühe und Not kommt ein Rest aus Babylon zurück. Ja, 500 Jahre später nach dieser Prophetie, oder 500 noch was. Ja. Und da ist der Sohn Davids, der Serubabel dabei. Das Einzige, was sie noch mit Mühe und Not hinbekommen, ist ein Tempelchen zu bauen. Ein kleines, nettes Tempelchen. Also besser als gar nichts, würde man sagen. Aber das Königreich Davids ist nie wieder aufgestanden. Dann kommen die Herodianer, dann kommen die Römer, dann kommen die, vorher doch die Griechen. Nee, also das ist irgendwie nicht wieder so in Erfüllung gegangen. Und doch gab es diese Verheißung. So blieb Gott eigentlich übrig als der einzige König Israels. Als der wird er ja auch im Neuen Testament noch verehrt. Kennt ihr die Stelle? 1. Timotheus 1,17 bezieht sich nicht auf Jesus. Dem König der Ewigkeit, das ist der ewige König, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit, dem König der Ewigkeiten. Das ist Gott. Jesus vergleicht in seinem Gleichnis seinen Vater mit einem König. Matthäus 22, Vers 2. Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltet. Klar, der Sohn ist Jesus und der Vater ist der König. Also ist das quasi wieder diese Eigenschaft des Königs wieder nach oben gekommen in Gott selbst, weil es keinen vergleichbaren irdischen König gab wie Gott. Aber wie das bei so manchen Königen ist, die dann irgendwann mal anfangen, ihre Herrschaft mit ihrem Sohn zu teilen, so ist das bei Gott auch. Dass er, der selbst der ewige König ist, der König des Himmels, dass er selbst seinen Sohn in diese Mitregentschaft einbezieht, in seine Königsherrschaft. Und so wie er Retter und Heiler war und diese Eigenschaft mehr und mehr auf Jesus zur Erfüllung übertragen hat, ja, insbesondere in Bezug auf diese Erde, auf sein Volk, auf die Nation, so hat er das auch getan mit der Königsherrschaft, die er mit seinem Sohn teilt und immer mehr auf diesen Kronprinzen, sage ich mal, auf diesen Mitregenten überträgt. Was sagt Nathanael, als er eine persönliche Offenbarung bekommt? Du bist toll. Die Frau am Jakobsbrunnen sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Was sagt Nathanael? Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Das ist aber logisch, wenn Gott König ist, dann ist auch sein Sohn auch irgendwie, hat er was mit dieser Königsherrschaft zu tun, ist doch eigentlich klar. Und Jesus war tatsächlich, betont auch der Römerbrief nochmal, der Sohn Davids nach dem Fleisch. Übrigens, weil er sowohl von Maria als auch in die Familie von Josef gehörte. Er stammte ja physisch nicht von Josef ab, der aus dem Hause Davids war, aber Maria war auch aus dem Hause David. Ja, das ist der zweite Stammbaum im Neuen Testament. Und unvorstellbar, gell? Dadurch trägt der Sohn Gottes Gene von König David und aus dem Stamm Juda in sich. Das ist schon ein Geheimnis, oder? Wie das überhaupt geht. Ja, also die Mutter überträgt doch die X-Chromosomen, oder? Das X-Chromosom, ja. Das ist aus dem Stamm Juda. Hat die Maria übertragen. Das andere, der Vater, der Josef, hat nichts übertragen, gar nichts. Also meine, der hat ihn erzogen. Ist auch nicht von Pappe. Ja so, genau. Aber die Gene kamen von Maria. Aus dem Stamm Juda, der Sohn Gottes. Deswegen bleibt er immer der Sohn Davids. Und deswegen geht in ihm in Erfüllung diese Verheißung des ewigen Königreiches. Aus dem Grund. Aber er hat nicht dieses sichtbare Reich Davids aufgerichtet, wie man das erwartet hat. Das war natürlich erstmal der Hammer. Alle haben das erwartet, sogar die Jünger Jesu haben das erwartet. Sogar bei seiner Himmelfahrt. Wann stellst du das Reich Israel wieder her? Jetzt muss es doch irgendwann mal, jetzt wird es aber Zeit. Jetzt haben wir schon so und so viele Jahrhunderte drauf gewartet, jetzt wird es aber Zeit. Und sie sagt, nein, wir machen das diesmal ganz anders. Damit das hält, beginnt das von innen, nicht von außen. Von außen, das bringt nichts. So ein bisschen umerziehen, das bringt überhaupt nichts. Das Reich Gottes muss inwendig in euch anbrechen, als Reich der Liebe und des Lichtes gegen die Finsternis und gegen den Hass. Lukas 17, Vers 20. Als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt denn das Reich Gottes, Klammer auf, endlich. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen, siehe hier, siehe da. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. In seiner Person. Als Jesus vor Pilatus ist, ja, will der rausfinden, ja, bist du jetzt ein König oder bist du kein König? Was bist du jetzt eigentlich? Bist du ein Prophet? Manche sagen, du bist der König. Ja? Das würde ich schon gerne wissen. Ja? Und da sagt Jesus, ich muss dich enttäuschen, mein Reich ist gar nicht von dieser Welt. Na gut, dann ist ja alles okay. Dann hat das kein Problem. Das hat ja mit dem Römischen Reich nichts zu tun. Was du dir da zusammenspinnst, interessiert mich nicht. Fürs Römische Reich bist du keine Gefahr. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Wenn Jesus das dem römischen Statthalter sagt, in der Gegenwart, dann existiert sein Reich bereits. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, ich bin ein König. Er bestätigt das, aber nicht so, wie du denkst. Nachher hat er übers Kreuz schreiben lassen, König der Judäa. Ja? Aber ja gut, ist auch ich, aber das war eher so eine politische, vielleicht sogar verhöhnende Geschichte. Aber er sagt, mein Reich ist gar nicht von dieser Welt. Und aus dem Grund, weil es ewig ist, wird es auch alle Reiche dieser Welt überdauern. Das hat der Pilatus nicht vor Augen gehabt. Da wird gar nicht drum gekämpft. In dem Sinne, dass man mit äußerer Waffengewalt sogar verhindern müsste, dass der König nicht gefangen genommen wird. Dieses Reich, da ist alles möglich, alles, was man sich gar nicht vorstellen kann. Dieser König lässt sich bekämpfen, verleumden, anspucken, schlagen, ausziehen und töten. Das kann sich der König eines Königreiches leisten, was unkaputtbar ist. Unbesiegbar. Dieses Königreich ist unbesiegbar. Kann keiner verhindern und keiner, wer kann unseren Gott aufhalten, kann keiner aufhalten letzten Endes. Und es ist wichtig für uns, dass wir uns in diese große Dimension mal hineinnehmen lassen. Ja? Es gibt ja immer so dieses ganz individuelle Glaubensleben, meine Probleme, meine Zahnspange, meine Brille, meine Hausaufgaben, mein Auto, was spinnt und so weiter und so weiter. Ja? Und für alles ist unser Herr da und wir merken, wie er sich hineinneigt in unsere Problemchen, sage ich mal, angesichts dessen, was insgesamt verhandelt wird. Ja? Und das ist unser Vater. Ich habe ja gesagt, er versorgt sie in der Wüste und alles. Ja? Aber wir sind eigentlich gar keine Privatleute. Ja, wieso? Glauben ist doch Privatsache. Ja, in Deutschland sagt man das deswegen, weil darüber spricht man nicht. Glauben hat man, so wie Geld. Ja? Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Über Glauben spricht man nicht, wenn du ihn hast, schön für dich, aber halt die Klappe. Nee, wir sind ein Teil von einem Königreich. Ja? Wir gehören zu einer Dimension, wo Gott langfristige Pläne und Absichten hat. Und da sind wir irgendwie mit drin. Und Anbetung heißt, ich kreise mich nicht um mich, sondern um ihn. Ich drehe mich um ihn. Es geht um ihn, um sein Reich. Das bricht mir mit meinem Ego natürlich einen Zacken aus meiner Krone. Ja? Also ich habe auch so eine Krone, so ein bisschen eine Krone habe ich ja auch. Ja? So ein bisschen stolz bin ich auf dies und jenes oder so. Und wenn ich mich vor ihm verneige, die Ältesten, die in der Offenbarung geschildert werden, die brechen sich nicht nur einen Zacken aus der Krone. Was machen die? Die knallen ihre wunderschönen Kronen, knallen die da auf den Boden hin vor dem Lamm, werfen ihre Kronen einfach hin. Damit wollen sie sagen, wir haben überhaupt keine Würdigkeit aus uns heraus. Du bist würdig zu nehmen. Es geht um dich. Ja, Gott rettet uns, indem er individuell auf unsere Wünsche, Bedürfnisse, Fragen, Nöte, Probleme, Zerbrüche eingeht, aber am Schluss geht es um ihn. Das ist eine für manche eine bittere Nachricht, die sehr egoistisch, sehr auf sich gucken und so weiter und die dazu tendieren, den Glauben und überhaupt alles, Beziehungen, das ganze Leben auf sich zu beziehen und alles zu gucken, was bringt mir das? Was bringt mir der Beruf? Was verdiene ich? Was kann ich? Was bringt mir der Glaube? Okay, wenn es was bringt, ach so, früher wurde eine Zeit lang wurde geprägt, dass man mit Zehnten geben reich werden kann. Ja, dann mache ich das. Egoisten. Durch und durch Egoisten haben angefangen, in Zehnten zu zahlen, weil sie reich werden wollten. Das ist aber nicht das Reich Gottes. Beim Reich Gottes geht es um den König, dem sowieso alles gehört, von dem sowieso alles kommt und zu dem alles hin unterwegs ist. Also Jesus startete dieses Reich in seinen Irdentagen, das so anders ist als die Reiche dieser Welt. Das ist der Anbruch des Reiches Gottes. Und wir leben jetzt in der Phase, wo der Durchbruch des Reiches Gottes noch aussteht, wo wir auf etwas zugehen, was gewaltig ist. Einmal hat ein großer Herrscher, nämlich Nebukadnezar, der ein Weltreich regierte, einen Traum. Und keiner konnte den deuten, außer dem Gott, dies das Verständnis für diesen Traum gegeben hat, nämlich dem Daniel. Und der Daniel deutet diesen Traum vor Nebukadnezar. Das ist in Daniel 2, Vers 44. In den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels, also er beschreibt verschiedene Weltreiche. Es fängt an mit dem Königreich von Babylon, aber der sagt, also im Prinzip, tolles Reich, was du da hast, aber in ein paar Jahren ist das eh vorbei. Dann kommt nämlich der Nächste, nämlich die Perser. Und in ein paar Jahren ist das auch vorbei, dann kommt der Nächste, nämlich die Griechen, Alexander der Große. Und in ein paar Jahren ist das auch vorbei, dann kommen die Römer. Ja, das hält ein bisschen länger. Aber während der Zeit dieser Könige wird Gott ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört wird. Das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Menschenhand, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Also Römer, wie gesagt, Griechen, Perser und Babylonier. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Das sollen ja eigentlich die anderen Propheten sagen, was war kein anderer da, hat das selbst gesagt. Also du kannst dich darauf verlassen, heißt das. Ja. Das ist das unsichtbare Reich Gottes, was aber also irgendwann mal in die Sichtbarkeit mündet. Ja, und das ist ja auch ein Trost. Das ist ein Trost, dass alle eisernen Regime dieser Welt irgendwann mal zerbrechen werden und zerbrechen müssen. Irgendwann mal, was man gar nicht gedacht hatte, zu Ende gehen. Die Nazis haben ja das als tausendjähriges Reich mal ausgerufen. Ne? Waren dann doch nur 12 Jahre, zwölf schlimme Jahre. Aber dann ist vorbei. Egal wer, ja, egal welcher Präsident, welcher Diktator, die können sich wiederwählen lassen, die können die Verfassung ändern, dritte, vierte Amtszeit, ist doch völlig wurscht. Irgendwann ist doch eh vorbei. Kim Jong-un, der kann auch Enkel haben. Die, ja? Irgendwann ist eh vorbei. Und das Reich Gottes wird sich nicht aufhalten lassen. Und dann kommt dieser Sohn Gottes als König wieder. Wenn Gott einen Sohn hat, dann ist er König, weil er König ist. Und wenn Jesus wiederkommt, kommt er als König wieder, nicht als irgendwas anderes. Deswegen reitet er diesmal nicht auf einem Esel, sondern auf einem Pferd. Offenbarung 19, Vers 11. Ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, wir würden, glaube ich, sagen, so habe ich es dann in meiner Besetzung, ein Schimmel. Ja. Ein Schimmel. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Die Reiche dieser Welt geben nicht freiwillig das Heft aus der Hand. Ja. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen, Diademe, Königsdiademe. Er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er trägt an seinem, Vers 16 ist das dann, der trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das ist Jesus, wenn er wiederkommt. Ja. Ist ein Unterschied, oder? Er kommt auch nicht nur als Israels König wieder, als Sohn Davids, sondern als König über alle Könige. Und jetzt kommt ja die Frage, was bedeutet denn das für uns? Und da hilft uns auch ein Gleichnis von Jesus, was so in etwa diese Zwischenzeit auch betrifft, in der wir uns ja im Endeffekt befinden. Das steht in Lukas 19, Vers 11. Als sie aber hörten, das hörten, fuhr er fort. Jetzt ist er, das ist ja direkt nach der Zachäus-Geschichte. Ja? Da ist also von Jericho aus unterwegs Richtung Jerusalem. Ja, und als sie das hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war. Und sie dachten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Deswegen haben sie ja Hosianna gerufen, einige. Ne? Und jetzt beschreibt er diese Zwischenzeit. Er sprach nun, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann als König wiederzukommen. Und er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber, das sind nicht seine Knechte, oder? Seine Bürger aber, die hassten ihn. Total unbeliebt. Und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. War so schön, selbstbestimmtes autonomes Leben. Wir brauchen keinen König. Demokratie. Ist grundsätzlich nicht schlecht. Also bei Menschen, muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass wir Demokratie haben. Aber bei Gott ist das... Nee. Aber die wollten das nicht. Und es geschah, Vers 15, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hat, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Was mit den anderen geschieht, könnt ihr selbst mal nachlesen, ist nicht so nett. Also Jesus spricht genau davon, dass er diese sichtbare Königswürde erst bei seiner Rückkehr an sich trägt. Und er spricht auch davon, dass nicht alle damit einverstanden sind. Das gab es tatsächlich früher im Römischen Reich. Irgendwo ist so eine Andeutung gemacht, die Herodeskönige, die wurden am Hof des Kaisers in Rom erzogen, ja, ausgebildet zum König, wenn man so will, auf ihre Regierung als König vorbereitet und dann zurückgeschickt, kamen also als gemachte Könige zurück, als kleine Jungs geschickt und als Könige kamen sie zurück. Ja. Und das hat schon eine Parallele, weil Jesus ja nach seiner Erniedrigung, ja, und der Auferstehung in den Himmel, wenn man so will, in ein fernes Land gegangen ist, um dort diese Königswürde an der Rechten, zur Rechten Gottes zu empfangen. Und dann aber wiederzukommen, um nach seiner Wiederkunft die Herrschaft auf der Erde anzutreten. Und es gibt auch eine historische Parallele zu diesem Hinterherschicken von den Bürgern. Der Herodes der Große hinterließ ja ein Reich, was auf 4 Teile aufgeteilt wurde. Und da ist, das ist ein wunderschönes Wort, Viertelfürsten die Rede, oder was gibt es noch für einen Ausdruck? Also so der Viertelfürst, also ganz kleine Kuchen haben die abbekommen, zum Beispiel der Archelaus, der wird auch in der Weihnachtsgeschichte einmal erwähnt, wenn ihr aufmerksam das dann hört. Ja, und der sollte so ein ganz kleines Territorium bekommen. Und das war genau in der Nähe von Jericho, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt. Das ist schon interessant. Und da waren wirklich Bürger, die als Archelaus nach Rom gegangen ist, tatsächlich eine Delegation von Juden mit einer Protestschrift zu Kaiser Augustus geschickt haben, um zu sagen, den wollen wir nicht, der ist Mist. Ja, hat sich der Kaiser natürlich nicht bevormunden lassen. Der kam zurück, hat aber nur ganz kurz regiert. Und dann kamen ja diese Prokuratoren, zum Beispiel Pontius Pilatus. Ja, nur mal so, dass das also tatsächlich auch so eine historische Parallele hat. Tatsächlich will Jesus natürlich einmal vielleicht daran erinnern, ja, haben wir schon mal gehört, so Königsinthronisationen klappen nicht immer reibungslos. Aber er hat vor allen Dingen damit ja einen Hinweis auf sein eigenes Volk gegeben, die Bürger, ja, die Bürger seines Landes, die so einen König nicht haben wollten. Sie hatten die Bürgerschaft und dachten, sie könnten da mitbestimmen. Also schick uns doch mal einen anderen Messias, der unsere Wünsche und unsere Vorstellungen in Erfüllung gehen lässt. Die Seine nahmen ihn nicht auf. Sie wollten ihm nicht untertan sein. Ja, das stimmt. Also wenn ein, auch in der Firma passiert, wird ein neuer Chef eingesetzt, plötzlich, hoppla, jetzt muss ich mir von dem was sagen lassen. Die waren ja ohne König auch ganz gut gefahren. Ja? Und jetzt plötzlich sollten sie seine Untertanen sein. Die Parallele zu uns ist, glaube ich, nicht, dass wir irgendwie ihn hassen oder so. Überhaupt nicht. Viele würden sicherlich von Herzen sagen, ich liebe ihn, aber liebst du auch seine Herrschaft? Dass er ansagen kann. Ja? Von Natur aus sind wir selbstbestimmt. Ja? Hier gibt es nur die Bürger oder die Diener. Das andere sind die Diener, die also in seiner Abwesenheit mit etwas betraut werden. Diese Pfunde oder bei einem Paralleltext heißt es Talente bekommen und die damit was unternehmen sollen, unternehmerisch tätig werden sollen. Macht was daraus, was auch immer. Auch mit immer einem gewissen Hang zum Risiko. Ja, also wenn ich jetzt ein bisschen, ich kann ja schon so ein bisschen zurückblicken, also ich habe immer wieder auch mal was in Sand gesetzt, ja? Aber trotzdem, glaube ich, war es besser, als gar nichts zu machen. Ja, na gut. Also natürlich, wenn man hätte hier und da ein bisschen genauer hinhören können, ja? Aber wenn dann so Zuschauer in der Arena sitzen und zugucken, wie man sich da abstrampelt und dann macht man irgendwas falsch oder stolpert hin, dann sagen sie, das ist, glaube ich, doch gleich gesagt, war eine blöde Idee, deswegen bin ich auch gar nicht mitgelaufen. Ja, das ist natürlich nicht die Gesinnung. Er sagt, handelt damit. Es ist sogar so eine Unternehmertum, ist auch eine gewisse Risikobereitschaft. Aber macht was! Ja, warum will er, warum gibt er ihnen diesen Auftrag? Hat gar nicht so viel zu bedeuten. Das ist aber jetzt in diesem Fall gar nicht so wahnsinnig viel Geld, aber er will etwas sehen. Nämlich, er hat ja Pläne. Er hat ja Pläne für die Zukunft. Er will ja wiederkommen, ein Königtum aufrichten. Und er benutzt das, was er ihnen hinterlassen hat, und jetzt sage ich mal ruhig dir und mir, was er uns an Möglichkeiten, Gaben, Talenten, Zeit, Finanzen, Power und so weiter, alles, was er uns gegeben hat, benutzt er als Mittel zum Zweck, um zu sehen, ob er uns später mehr anvertrauen kann. Wenn du natürlich von vornherein sagst, hier werden nachher irgendwelche Städte verteilt, ich habe eh keinen Bock, über irgendwelche Städte zu regieren, ja, lass es bleiben, ja. Aber der Herr guckt da schon drauf, was wir in der Zwischenzeit damit machen. Da kommt unsere Arbeitsplatzbeschreibung so ein bisschen ins Spiel. Er möchte ja als König wiederkommen und dann wissen, wem er was vertrauen, wem er was anvertrauen kann. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Wie gesagt, überlegt euch selbst, was damit gemeint sein kann. Es kann alles Mögliche gemeint sein mit diesen Talenten. Auf jeden Fall sollen wir nicht nur warten, bis er wiederkommt, sondern was unternehmen, oder? Die Zeit in irgendeiner Form nutzen. Ja? Fantasie gebrauchen, das kann alles Mögliche sein, wie gesagt. Aber gar nicht benutzen scheint nicht die Option zu sein. Vielleicht hat Gott dir irgendwas Überschaubares anvertraut, möchte später mal sehen, was er dir an Größerem drauflegen kann. Was ich weiß, ist, dass wir jetzt schon ein königliches Priestertum sein sollen. Ja? Das steht ja auch in der Offenbarung. Ja, ich lese da auch mal erstmal aus dem ersten, nachher aus dem fünften Kapitel, die Verse 4 bis 6. Offenbarung 1, das ist ja der Hinweis auf die Gemeinden, die jetzt tatsächlich Johannes anschreibt. Also da ist ja diese großen Visionen, die kommen dann und so weiter, ja, die weit über die Lokalsituation dieser Gemeinden hinausgehen. Aber er schreibt sie ja an und spricht ihnen etwas zu, was, glaube ich, auch auf uns als Ortsgemeinde in irgendeiner Form übertragbar ist. Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asia sind, oder die 8 Gemeinden in Ostwestfalen oder so. Ja. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der da kommt. Baruch haba, ja. Genau, und es ist der, der war, der ist und der kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus soll ich euch schöne Grüße sagen. Friede, Shalom, sagt er. Von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Also gibt es einen noch, der noch ganz oben drüber ist, der das letzte Wort hat. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Und uns zu Königen steht da, nicht so gut übersetzt, Elberfelder, andere urtextnahe Übersetzungen haben zu einem Königreich oder zu einem Königtum, ja. Also so wahnsinnig viele Könige braucht das Reich Gottes gar nicht. Also Gott als König, der Sohn, der mitregiert, das genügt. Ja? Aber wir sind natürlich Königskinder und wir sind selbst zu einem Königreich und zu Priestern gemacht worden. Für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. In Offenbarung 5 heißt es, sie sangen ein neues Lied. Offenbarung 5, Vers 9. Indem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern, einige sind hier, einige Stämme, und Nationen, und hast uns zu einem Königreich, müsste man auch wieder etwas korrigieren, und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Das ist unsere Berufung. Aber jetzt schon, er hat uns gemacht zu einem Königreich von Priestern, dass wir priesterlich für unsere Mitmenschen einstehen, in unserer Straße, in unserem Stadtteil, in unserer Wohngegend, in unserer Firma, in unserer Familie, wo vielleicht nicht nur gläubige Menschen sind. Ja. Er hat uns zu einem priesterlichen Volk hier schon auf dieser Erde gemacht. Also das ist das Allermindeste, was dieses mit dem Talentenwuchern sein kann, dass wir bewusst, kontinuierlich eintreten auch für diese Menschen und auch ihnen ein Mittler, ein priesterlicher Vermittler dieser Versöhnung sind. Sie soll ja versöhnt werden mit Gott, aufgerufen werden, lasst euch versöhnen und eingeladen werden. Ja, und wir sind dieses priesterliche Volk jetzt schon. Das Königreich ist schon angebrochen in uns, weil Jesus in uns lebt, durch den Geist Gottes. Aber auch diese Berufung haben wir jetzt schon. Wir werden herrschen auf Erden, aber er hat uns jetzt schon gemacht zu Bürgern und zu einem Königreich von Priestern. Und deswegen wird der König dieses Reiches auch sein Urteil sprechen nach dem Maßstab des Dienens. Jetzt kannst du fragen, ob wir jetzt diese Ankunft des Reiches Gottes vorantreiben und beschleunigen sollen. Ich denke, dass wir einfach unseren Platz ausfüllen sollen. Die Amy McPherson, die damals formuliert hat, Soon Coming King, hat natürlich tatsächlich gedacht, dass das jetzt in der allernächsten Zeit passiert. Ich bin auch schon wieder an dem Punkt, 100 Jahre später fast, ja, ungefähr. Das bleibt so eine Spannung, ja, dieses Bald. Ja. Aber es kann ohne weiteres passieren. Und in dem Augenblick, wo wir vor der Wiederkunft des Herrn unsere Augen schließen für immer, ja, beziehungsweise bis wir auferstehen, ja, ist ja dann auch bald. Ja, weil wir dann die Zeit entweder ausgekauft haben oder eben nicht. Ich möchte damit jetzt nicht irgendeinen Druck auslösen, aber das ist tatsächlich unsere Beschreibung, unserer Zuweisung, was unser Platz ist, unser Auftrag ist in dieser Zwischenzeit. Das ist jetzt kein Hinweis darauf, wie du morgen am besten deinen Job machen kannst oder sowas. Es könnte aber trotzdem deine Perspektive beeinflussen, vielleicht sogar verändern, wenn du morgen zur Arbeit gehst oder zur Waschmaschine in den Keller gehst oder oder irgendwas lernst oder übst oder halt dein Tagewerk. Ja? Was hat so eine Botschaft mit unserem Alltag zu tun? Das ist gar nicht so einfach. Ich habe mir mal vorgestellt, am Wochenende haben sich zwei verlobt. Ja? Ist nicht mehr so häufig heutzutage, aber manche machen das. Ja? Ziehen nicht einfach zusammen oder zack, geheiratet. Ach, übrigens, wir haben geheiratet. Ja, meine Güte, ging aber schnell. Na gut, aber manche, es gibt welche, die verloben sich. Jetzt habe ich mir nur mal so vorgestellt, am Wochenende war die Verlobung. Am Montag geht der Bräutigam wieder als Maschinenschlosser in die Firma und die Frau wieder als Auszubildende in irgendeinem Betrieb. Was hat sich jetzt, vielleicht hat es einen Ring, ja, hat sich auch was verändert, klar. Der Ring muss sie vielleicht sogar ausziehen, weil sie damit nicht arbeiten kann oder so. Oder er, was hat sich verändert? Der macht genau den gleichen Mist, die gleiche wunderschöne Arbeit, die er schon immer gemacht hat, und geht seinem Tagewerk nach. Es hat sich nichts verändert. Er fährt denselben Weg zur Arbeit, ist wieder dieser Stau, wieder derselbe Chef. Ja? Die Frau hat wieder vielleicht dieselben Probleme. Ja, es ändert sich nicht viel, aber die Perspektive, glaube ich. Was wäre die veränderte Perspektive? Die hat was vor. Ich glaube, die hat was vor. Und er hat was vor. Er hat ein Ziel, er hat eine Ausrichtung. Ich werde heiraten. Ich freue mich auf die Hochzeit. Egal wie der Tag jetzt ist, ach, lass den Chef doch nerven. Ich heirate. Wow. Ich werde diese Schwelle überschreiten und egal. Ach. Ja? Und es ist auch eine gewisse Würde. Vielleicht macht man manches schon gar nicht mehr als Braut oder Bräutigam. Vielleicht manche Sachen macht man zusätzlich, die man vorher gar nicht gemacht hat. Und manchmal lässt man vielleicht sogar bleiben, ein paar Sachen, kann auch passieren. Also so ähnlich ist das gemeint, dass wir als priesterliches Volk in demselben Lebenszusammenhang sind. Wir sind betroffen von Inflation, wir sind betroffen von diesem, von jenem, von was weiß ich was, Wohnungsnot, alles ist gleich. Ja? Erstmal, auch das kann sich, da kann was passieren, aber so vom Prinzip her. Aber was sich ändert, ist unsere Haltung, unsere Beziehung, unser Selbstverständnis, unser Bewusstsein. Es ist ein anderes Selbstverständnis und eine andere Perspektive. Ich hatte ein Ziel. Also ich glaube, dass sich daran was verändert. Und das hat was mit unserem priesterlichen Auftrag zu tun. Wenn wir auf das Abendmahl jetzt zugehen, dann erinnern wir uns eben an diesen erniedrigten König, an diesen König, der als Meister und Herr mitten unter den Jüngern sitzt, ja, und plötzlich das Handtuch nimmt. Nicht das Handtuch schmeißt, sondern das Handtuch nimmt und sich umschürzt und den Jüngern plötzlich die Füße wäscht. Ja? Das geht doch gar nicht. Der Petrus heißt reflexartig, du bist doch der Herr. Ja? Aber das ist auch der König. Ja? Der Löwe und das Lamm. Und er bleibt beides. Die Wundmale sind bei ihm zu sehen, bis in alle Ewigkeit. Ja? Und beim Mahl erinnern wir uns daran, was er für uns getan hat, wie er sich für uns geopfert hat, wie er sich als König hingegeben hat und den untersten Dienst gemacht hat, den untersten Sklavendienst. Ja, zum Sklaven wurde, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Dafür war er sich nicht zu schade. Und das liegt natürlich auch ein Teppich dafür, wie wir miteinander umgehen sollen. Das habe ich gemacht, damit ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Dass wir auch in einer gewissen Mentalität dieses Königs auch miteinander umgehen. Gerade weil wir selbst Königskinder sind und selbst ein königliches Priestertum, aber auch den anderen sehen als Teil dieses Königreiches und ihm damit auch bereit sind, auch zu dienen. Und das ist nachher der Maßstab bei diesem wiederkehrenden König. Ja, wie wir uns mit den geringsten Brüdern sogar beschäftigt oder nicht beschäftigt haben. Ja. Also ich denke, das ist gut, wenn wir das Mahl feiern, das versuchen, perspektivisch zusammenzubringen. Dieser Logos, ja, dieser König der Könige, der auf dem Schimmel reitet in einer gewaltigen auch Machtdemonstration, auch dem Feind gegenüber, der ja damit zurückgewiesen wird. Und der Tod verliert seine Macht und was heißt die antichristliche Kräfte und so weiter. Ja, weil der gleichzeitig immer dieses Lamm bleibt, ja, das sein Leben hingegeben hat als Erlösung für uns alle. Und das wollen wir jetzt feiern, nachdem wir noch ein Lied gesungen haben. Und ich möchte uns aber auffordern, eben, dass wir in diese Bestimmung als königliches Volk, Priestertum, ja, auch uns hineinbegeben, hinein, im Glauben hineinbegeben und das für uns als Berufung auch annehmen und auch unsere Zeit hier auf Erden zu nutzen wissen, egal wie lange sie ist. Ja.